Hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen zu unserer Review von Der Teufel trägt Prada 2.
Oh ja, ich bin total gehypt.
Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast.
Mit Nadine.
Und Alexander.
Erstmal möchte ich sagen, diese Folge kann Spoiler enthalten, falls ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt, nur als Vorwarnung vorweg. Und falls ihr mehr über Anna Wintour wissen wollt, dazu haben wir jetzt auch erst eine Folge aufgenommen, also hört gerne in die noch rein. Und nun zu der Sonderfolge.
Ja, jetzt komme ich wieder dazu. Ich bin total gehypt.
Von dem Film?
Ja, und von dem ganzen Umfeld. Ich bin total angesteckt vom Fieber.
Okay, erstmal, wie fandest du den Film so grob?
Also ich liebe einfach Fashionfilme und von daher war er einfach fantastisch. Und ich muss auch sagen, mir ist im Film so richtig bewusst geworden, wie sehr ich doch Fashion liebe und dieses ganze Umfeld. Ich bin total narrisch.
Okay, also ich als ja bekennender Der Teufel trägt Prada 1 Fan muss sagen, ich fand den zweiten doch schwächer als den ersten.
Ja, das stimmt, der war schon schwächer, das stimmt schon. Aber das also, ist ja egal, auch ein schlechter Fashion-Film ist ein guter Fashion-Film.
Ja, also das Fashion-Herz, das geht da auf jeden Fall nach oben. Also das schlägt wesentlich höher, wenn man den Film gesehen hat. Das stimmt. Also modemäßig hat es wirklich viel zu bieten gehabt.
Das stimmt. Wobei ich manche Styles ein bisschen schwierig finde. Aber da können wir ja nochmal dazu sprechen.
Okay.
Okay, ja, los geht's, oder? Also ich finde, wir sollten richtig reinsteigen. Was waren denn deine Highlights? Oder was war so das Besondere, wo du sagst, das war, obwohl du sagst, war jetzt schlechter oder schwieriger oder schwächer, was war dennoch das Highlight für dich an dem Film?
Also ich glaube schon, die Mode war das Highlight und natürlich das Setting war natürlich super. Also es gab ja da verschiedene Szenen am Comersee, das fand ich cool. Auch so die Aufnahmen in Mailand und so, das fand ich auch schon gut. Obwohl mir prinzipiell mehr das New York-Setting gefallen hat, weil das nochmal ein bisschen mehr zu diesem, ich nenne es mal Alltag, wiedergespiegelt hat. Ja. Was mir gefehlt hat zum ersten Teil, jetzt merke ich schon, ne? waren so diese, also in dem ersten hat man ja so sehr Einblicke in dieses Zeitschriftenleben und in den Redaktionsalltag oder sowas bekommen. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ja ohnehin so die Story gewesen, dass sich in diesen 20 Jahren einfach extrem viel verändert hat in der gesamten Branche, also vor allem in dieser Verlagsbranche. Und das wird ja eigentlich gleich am Anfang klar, als ja die Andrea gekündigt wird.
Ja, also ja, das war natürlich die ganze Zeit klar, das haben sie auch immer wieder betont. Das fand ich auch gut, dass das aufgegriffen wurde, weil das hat sich schon verändert. Aber irgendwie wurde auch wenig gezeigt, was man dagegen jetzt macht. Gut, die haben mal in einem Nebensatz erwähnt, dass jetzt mehr so digital abläuft und so weiter. Und man hat es auch schon gesehen, aber so die Einblicke dahinter hat man da weniger gesehen.
Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das storymäßig dann halt
zu viel geworden wäre.
Ja, also, ja, ich verstehe deine Prämisse total. Wiederum habe ich echt auch viele Momente gehabt, wo vor allem also Miranda zum Beispiel eben darüber gesprochen hat, wie wertig das doch ist und was verloren gegangen ist und geht, wenn man eben auf dieses Kultur-Modemagazin eben da verzichten würde und was da eben den Bach runtergeht, weil die Leute eben die wirklich inhaltsschwereren Beiträge gar nicht mehr konsumieren. Und das hat mich extrem berührt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann doch jemand bin, gut, ich nutze die Vogue-App als Digitalformat, weniger die Zeitschrift selbst, aber ich lese auch die Beiträge, die da drin stehen.
Ja, da hast du recht. Also ganz grob nochmal für alle, die es jetzt nicht wissen. Es dreht sich wieder um Andrea Sachs, die am Anfang einen Preis verliehen bekommt und gleichzeitig von ihrer Kündigung erfährt. Und dann kam gleichzeitig sozusagen ein negativer Artikel über die Runway, insbesondere über Miranda Priestly, raus. Und sie wurde dann von Earth, dem Geschäftsführer oder CEO, geholt, um das Image aufzubessern. Und sie kam dann zu Runway sozusagen und hat es dann gemacht als Featured Editor. Ne? In die Feature-Abteilung kam sie. Und dann sollte aber Miranda Priestly befördert werden zum Content Chief Officer, glaube ich. So hieß es, Global Content Officer. Das, was tatsächlich ja Anna Wintour auch ist. Und als das verkündet werden sollte, hatte aber offensichtlich der CEO einen Herzinfarkt und konnte das nicht mehr sagen. Und dann hat sein Sohn übernommen und der wollte Runway verkaufen. Ja, und dann sind halt Dinge passiert.
dann sind halt Dinge passiert. Genau. Im Grunde genommen schön ist natürlich, dass ein Hauptteil des ursprünglichen Casts wieder mit dabei ist. Und darüber hat man sich ja auch sicher, also ich habe mich total darüber gefreut.
Das fand ich auch super. Also das fand ich wirklich richtig gut. Die Hauptpersonen im Grunde waren ja dabei. Also im Grunde ging es mir nur um die vier, nämlich Emily Blunt, Anne Hathaway, Meryl Streep und Stanley Tucci. Die vier fand ich gut, dass die wieder dabei sind. Und alle anderen waren mir sowieso egal.
Ja, ja, ja.
Ich meine, es war dann noch die Freundin von Andy Sex quasi dabei, die im ersten Teil auch dabei war, die die Galerie hatte.
Ja.
Die war noch dabei und dann war es das, glaube ich, schon.
Ja, es waren ja noch ein paar andere dabei, die auch schon mal mit im Film waren. Und zwar Heidi Klum.
Ja, gut, die haben ja nur Nebenrollen.
Dennoch.
Ja, ja, ist schon stimmt. Krass. Ja, ich fand krass, also man hat schon gemerkt, weil im ersten Film hatte ich ja auch in der Anna Wintour-Folge erzählt, dass die Labels teilweise sich gar nicht so getraut haben, den Mode oder irgendwas zu geben. Und dieses Mal war das ja so krass anders. Also Emily hat ja quasi für Dior gearbeitet und du wurdest die ganze Zeit während des ganzen Films mit Labels beworfen, hatte ich das Gefühl.
Das stimmt.
Super viele bekannte Menschen waren in dem Film zu sehen. Donatella Versace oder Marc Jacobs. Das war super krass. Also im Vergleich zum ersten Film haben sie da nochmal ordentlich aufgefahren.
Das stimmt. Das stimmt. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil es der eigentlichen Fashionwelt ja doch deutlich näher stand damit. Also, mir hat besonders gut gefallen, das Studio-Set, also da, wo die Zeitschrift sozusagen gemacht wird, das Büro, die Büroräume haben mir deutlich besser gefallen als im ersten Teil. Die haben mir echt gut gefallen. Da habe ich so gedacht, mein Gott, das wäre ein Arbeitsplatz für mich.
Mir haben sie nicht besser gefallen, mir haben die im ersten besser gefallen, aber ich fand sie authentischer als im zweiten.
Ah ja. Ja, es war einfach ein bisschen größer, waren auch mehr Leute und so.
Ja, man hat das mehr abgenommen. Im ersten hast du gar nicht viel von der Redaktionsarbeit gesehen.
Genau, das hat mir sehr gut gefallen. Und das, was du eben auch gesagt hast, eben so das Setting, also die Hotels, in denen sie gewesen sind. Mailand hat mir gut gefallen, der Kommersee hat mir sowieso gut gefallen. Also das hat mich schon, optisch hat mich das alles extrem gut abgeholt.
Ja, mich auch.
Ja.
Auch so von den Looks. Also es waren Looks dabei, können wir ja da mal dazu kommen.
Ja.
Es waren Looks dabei, wo ich mich gefragt habe, was? Also als Emily in, ich glaube, das hat sie gerade den Dior Flagship Store eingerichtet, da hatte sie so eine Latzhose an. Und darunter hatte sie so ein weißes Dior-Shirt an. Und dann, ich glaube, noch so ein Halstuch von Dior. Und ich fand den Look an sich super cool. Also der sah richtig gut an ihr aus. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn das? Also trägt man jetzt wieder Latzhosen?
Also das ist ohnehin so. Ich hab mir das aufgeschrieben. Ich habe ja während des Films immer mitgeschrieben. Dreimal sieht man Looks mit Latzhosen. Und die Frage dahinter, was ist denn mit den Latzhosen los?
Das finde ich auch. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich hätte jetzt nicht dreimal sagen können, aber das ist öfter als ein, zweimal war, ja. Ja, einmal hat es halt ja Emily an und ich glaube, einmal hat es auch Andy an, oder?
Ja, genau. Und einmal die Assistentin.
Ah, die Assistentin noch,
okay. Also zweimal Emily und einmal die Assistentin. Das habe ich mir, da habe ich es ganz bewusst gesehen. Ein anderes Kleidungsstück ist mir aufgefallen. Plissé-Röcke.
Können wir ja nochmal zurückkommen zu den Latzhosen? Ich finde Latzhosen richtig schwierig. In meiner Wahrnehmung tragen das nur schwangere Frauen.
Ja, das stimmt, ein bisschen ist das schon so.
Aber ich muss sagen, die Latzhose, die Emily da anhatte bei dieser Dior-Szene.
In der ersten, ja.
Ja, ja. Also die sah ja auch nicht aus wie eine normale Latzhose. Die hatte ja so oben an der Brust sozusagen, war das ja so ein bisschen geformt wie ein BH. Mhm. Also es war zwar aus Denim, aber so die Abnäher und so. Was es natürlich wieder ganz cool gemacht hat, aber trotzdem. Mhm. Die müssen extrem gut geschnitten sein, damit das gut ist. Ja, Plissé-Röcke.
Ja, Plissé-Röcke.
Da hat der Andy einen an mit Cargotaschen.
Übelst krass, oder?
Ja.
Also ein Plissé-Rock mit Cargotaschen.
Das fand ich auch krass, ja.
Irre. Ein anderes Kleidungsstück ist mir auch aufgefallen, es kommt immer wieder, sind Krawatten. Krawatten bei Frauen. Da habe ich gedacht, was ist denn los?
Ja, ja, voll, die Assistentin. Und dann hatte auch Andy so eine Hose an, wo die so aber ringsrum ging, die gar nicht als Krawatte getragen wurde, sondern die eher so die Brust verdeckt hat, die quasi um den Nacken so rumging und dann nach unten viel, aber in Wirklichkeit natürlich angenäht war.
Es hatten fast alle Frauen immer wieder mal irgendeinen Style mit Krawatten. Am Ende gibt es eine Szene, wo Andrea und Emily dann zum Schluss des Films quasi in einem Café sitzen. Und da trägt Emily auch eine Krawatte.
Ja.
Da hat sie blonde Haare und hat sie auch eine Krawatte. Da ist mir nochmal aufgefallen, da habe ich gedacht, was ist denn mit diesen Krawatten los?
Ja, aber ich fand es halt cool gestylt, weil es nicht so, wie man sich das vorstellt, wie Männer Krawatten tragen, sondern es war halt immer irgendwie, also so sehr modisch, manchmal auch wirklich sexy, aber trotzdem seriös. Also ich fand teilweise die Looks davon waren schon cool, würde ich auch so tragen. Solange es nicht so klassisch ist.
Okay, ich hatte mit den Looks teilweise meine Schwierigkeiten.
Mit welchem so?
Mit allgemein.
Ach, allgemein?
Ja, weil die mir zu wild durcheinander gestylt waren. Mhm. Auch da gibt's eine Szene, ich muss das Bild dazu mal raussuchen, da gibt's eine Szene in Mailand, als es ja um die Weiterführung des Magazins geht und um den Verkauf des Magazins, da tun sich ja Andrea und Emily zusammen und da trägt Emily ein Zweiteiler-Kostüm, einen kurzen Rock und einen Blazer und darüber hat sie, ich sag mal, wie so ein kleines Minicape mit Reißverschluss drüber in grün und sie hat schwarze Strumpfhosen und dieses Zweiteiler, was sie anhat, ist so gräulich, Tweed-ähnlich. Und diesen Look habe ich gesehen, habe gedacht, aus der Hölle, das sieht so pseudo-fashionmäßig gestylt aus, das sind so aus verschiedenen Teilen halt irgendwas zusammengewürfelt, das hat mir gar nicht gefallen. Es war nicht rund.
Ja, ich finde generell krass, also du hast recht, es war die ganze Zeit super gestylt alles, ne? Es ist ein Fashion-Film.
Ja.
Aber es war nichts irgendwie, wo du gedacht hast, die sehen in Anführungszeichen normal angezogen aus. Also sie sahen immer sehr, sehr gestylt aus, die ganze Zeit, selbst in den Hotelzimmer-Szenen.
Ja.
Also wo Miranda Priestly zum Beispiel nur im Hotel saß, ne?
Miranda war aber absolut ein Glanzstück. Weil sie sah immer perfekt aus. Sie sah immer super aus. Sie hatte die besten Looks. Und sie war tatsächlich nicht so wild überstylt. Obwohl sie natürlich auch krasse Klamotten hatten. Sie hatte zweimal Valentino an, eine so mit so Quasten, so eine Jacke. Und dann so eine extrem sehr schöne Schiaparelli-Jackettjacke. So mit schwarz-weiß, so mit Streifen und goldenen Knöpfen. Die war sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt. Mir hat auch der Look gefallen. Lady Gaga hat ja gesungen.
Ja.
In der einen Szene, den Lady Gaga da anhatte, das hat mir gefallen. Die hatte ja da auch so eine Strassmaske oder sowas auf.
Ja.
Hat mir auch gefallen.
Wirklich?
Ja, fand ich geil.
Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Krass, echt? Doch, ich fand das cool. Krass, echt? Als Bühnenlook, klar.
Echt?
Mir fand gut. Ich dachte, die sieht viel besser aus als die Models, die da herlaufen. Echt?
Ja, krass, nee, das hat mir gar nicht gefallen. Ich dachte, oh Gott, wild, wirklich wild.
Echt? Nee, ja. Finde ich nicht.
Krass, so unterschiedlich kann das sein, ne?
Ja.
Ja.
Was sagst du zu den Charakteren?
Okay, ich mache das mal im Kurzdurchlauf. Mhm. Stanley Tucci, einfach super.
Ja, also ich fand der auch im Vergleich zum ersten Film, war der noch so am nächsten dran, finde ich.
Auf jeden Fall.
Aber man merkt, dass das irgendwie ein guter Kerl ist.
Super.
Der hat Sarkasmus. Ne? Als Andy reinkam, hat er auch gesagt, was hat uns TK Maxx da angespült oder sowas. Ja. Musste ich so lachen, fand ich super cool. Du saß da mit aufgerissenem Mund und hast gesagt, oh, was hat er da gerade gesagt?
Ach super, ich habe oft über die Sprüche gelacht. Ich habe sie ja aufgeschrieben und ich sag's sie jetzt hier nicht. Ich werde auf Instagram und bei TikTok so eine Tafel machen und da schreibe ich die nochmal drauf. Ja, da könnt ihr euch die alle nochmal
anschauen. Oh ja, das ist eine gute
Idee.
Dann schaut gerne bei uns bei Lost on Planet Fashion auf Insta und auf TikTok vorbei.
Genau, dann werde ich die besten Sprüche, die ich mir aufgeschrieben habe, nochmal mitnehmen.
Ja, aber okay. Das fand ich jedenfalls sehr, sehr witzig.
Ja. Emily?
Emily... Also ich habe ja eine Schwäche für Emily. Emily war ja in Teil 1 mein Lieblingscharakter. Also ich liebe ja Emily. In Teil 2 hat sie für mich ein bisschen geschwächelt. Also erstmal, sie sah immer noch toll aus. Aber sie war mir in Teil 2, hätte sie mir an manchen Stellen noch tougher sein können. Mich hat gestört, dass sie dann so sich abhängig machen wollte von diesem einen Typen und dass sie ihn dazu gebracht hat, dass der ihr immer irgendwelche Sachen kauft und so weiter.
Da dachte ich,
ja, aber es war ja, also keine ihr Partner, ja, natürlich, für sie war es keine echte Liebe, aber sie ist ja trotzdem mit ihm zusammen gewesen. Und da habe ich dann so gedacht, das ist irgendwie blöd, dass sie, die immer Karriere machen wollte und immer vorankommen wollte und für sich selbst eingestanden hat und so, dass sie dann sich jetzt so abhängig macht von einem Mann, das fand ich doof.
Stimmt, fand ich auch. Also ich fand zwei Sachen daran, also sie war im ersten viel bissiger.
Ja,
und
was
das
ich
hat
gut finde.
Witzig gemacht. Mhm. Und man hat sie so gefühlt. Und jetzt fand ich sie extrem lethargisch. Also sie war so hyper emotional. Und das war völlig unklar, wieso sie denn immer so, entweder war sie total aggressiv oder eben so emotional, dass sie sich immer beruhigen musste oder fast am Bein war und so hysterisch. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, woher das kam, nur weil sie jetzt quasi, weil sich da ja ihre Karriere irgendwie geändert hat, aber nicht unbedingt viel schlechter. Das hat mir nicht gefallen. Den Twist aber, dass sie eigentlich in Anführungszeichen die Böse in diesem Film ja dann spielt, so die Gegnerin, die heimliche, den Twist fand ich wiederum gut. Also die Story war gut, aber die Charakterausbildung war nicht so cool.
Ja, die Story, das stimmt, das war gut. Mit einem überraschenden Twist wieder am Ende.
Absolut.
Wo die dann im Café saßen. Ne?
Richtig gut, ja.
Ja, das mit dem lethargisch, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, also mit dem Weinen und so, aber ich verstehe total, was du meinst. Hm. Ich verstehe total, was du meinst.
Also sie war schon tough, aber sie war so empfindlich.
Ja.
Und sonst war sie so knallhart, klar, da war sie auch. Sie hat sich durchgeboxt, sie hat halt immer gesagt, was sie will und so. Und das fand ich halt schon irgendwie besser.
So Generalkritik an dem Film finde ich übrigens, bevor wir jetzt noch zu den anderen beiden Charakteren kommen, dass es manchmal so gewollt war wie im ersten Film. Also, dass manche Sprüche von ihr, also von Emily jetzt zum Beispiel, oder manche Szenen so stark an den ersten Film angelehnt waren, dass ich gedacht habe, das haben die jetzt für die Fans gemacht. Und ich bin ja ein Fan, aber ich will natürlich nicht eine Szene übertragen haben im zweiten Film, der ähnlich im ersten war. Wie die zum Beispiel Annie mit ihren Freunden da saß und die dann irgendwie, also das waren ja andere Freunde, das waren ja irgendwie Journalistenfreunde. Und die haben dann ein Gespräch geführt und teilweise hatte dieses Gespräch so genau die gleichen Vibes und teilweise auch denselben Satz wie im ersten Teil. Und das fand ich blöd. Also ich brauche gar nicht dieses, es muss so übertragen sein. Das war zum Beispiel auch, als Andy ihrer Freundin die Tasche mitgebracht hat und die ihr gegeben hat und so. Das war für mich so eine Rückerinnerung an den ersten Film. Und das sind Sachen, die brauche ich nicht. Ich brauche eine gute Story und ich brauche gute Charaktere, gute Witze. Und dann brauche ich nicht so eine Revival-Szene aus Teil 1. Das brauche ich nicht.
Apropos Revival-Szenen. Da habe ich mir auch was aufgeschrieben. 3 Stück. Und zwar die Farbe Blau. Darauf hast du mich ja darauf hingewiesen.
Genau.
Ganz am Anfang kommt eine Szene, da zeigen sie so einen Straßenflohmarkt und sowas und da werden blaue Gürtel gezeigt.
Zwei blaue Gürtel, wie in Teil 1. Das wiederum finde ich...
Sind so Easter Eggs.
Das fand ich geil.
Pass auf,
Das habe ich ja sofort zu dir gesagt, weil das finde ich, da so kann man den ersten Teil aufgreifen.
Warte, ich habe noch was.
Ja.
Und zwar der blaue Lidschatten von Emily. Was ist denn los? Der ist ja schon in Teil 1 super nervig. Und kommt in Teil 2 einfach nochmal und immer wieder. Und ich denke so, was ist denn nur los?
Juckt mich nicht.
Hat sich in 20 Jahren nichts geändert?
Juckt mich nicht.
Achtung, und Nummer 3 ist der blaue Pullover, jetzt nur Polunder von Andrea.
Ja. Ja, das ist mir aufgefallen.
Am Ende
des Films. Am Ende, ja. Da ist sie in der Redaktion und hat genau diesen Polunder
an. Abgeschnitten. Nee, ich glaube, da sind die Ärmel abgeschnitten. Ich glaube, vorher ist er langärmelig und jetzt sind die Ärmel abgeschnitten. Ach, ich habe es auch angeschaut, der ist richtig ausgefranst und richtig abgefressen.
Ach so, fand ich aber witzig. Das sind Sachen, die finde ich gut. Das sind wirklich Sachen, die finde ich gut, weil die das so subtil machen und nicht so in die Fresse. Diese subtile Art, den ersten Teil wieder aufzugreifen, das liebe ich. Aber wenn so Szenen oder Sätze genauso sind wie im ersten, das finde ich blöd.
Wir wollen stillen Luxus. Luxus, der so still ist, dass du ein Hörgerät brauchst.
Ja.
Ja.
So, weiter Charaktere?
Genau. Andrea. Andy.
Hat für mich eine gute Charakterentwicklung durchgemacht. Ich fand, man hat ihr das völlig abgenommen, dass sie rumgereist ist als Journalistin und gut, am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, als sie zu Runway kam, hat sie sich ganz schön wieder treten lassen. Da war sie so ein bisschen, zurückgedrängt in ihrer Rolle und so mit hier, du kannst Bahn fahren und so. Da habe ich gedacht, okay, kann sie ja eigentlich mehr, da hat sie doch ein besseres Standing. Aber sie hat natürlich ihren Job verloren und brauchte den. Aber auch im Laufe des Films, wie sie dann immer etablierter war, wie sie ihren Job gut gemacht hat, wie sie sich reingehängt hat, wie sie dann Fuß gefasst hat bei Runway und auch bei Miranda und wie gut die sich da verstanden hat. Und wie sie dann dafür gekämpft hat, das Magazin zu erhalten, das fand ich richtig gut. Und das habe ich ja super abgenommen. Ich bin froh, dass sie ihren blöden Freund Nate aus Teil 1 nicht mehr hatte, was ja sowieso ein übelster Lalli war. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie ihr Date da teilweise so angemotzt hat.
Ja, das fand ich auch. Da habe ich gedacht, also chill dich mal.
Ja, habe ich gedacht, der meint's ja auch nur gut. Und klar, sie ist angespannt. Ich habe dann gedacht, na gut, wenn du angespannt bist. Aber ich habe gedacht, die verkrault den ja.
Ja.
Und das irgendwie...
Nur weil er nicht ihrer Meinung war.
Ja.
Also, ich fand sie grundsätzlich sympathisch. Hm. Das bedeutet aber nicht besonders viel. Denn auch sie fand ich zu hyperemotional. Sie war ebenfalls sehr schnell genervt, gereizt. Also vor allem im privaten Umfeld davon. Was diesen neuen Freund betrifft. Und dann gleichzeitig in den Szenen, zum Beispiel in dem Büro, da war sie manchmal so hibbelig, so kindisch, so hihihi und ich weiß nicht, so aufgedreht. Und da habe ich gedacht, das war sie früher nicht. Und das war sie weder privat noch in dieser beruflichen. Und dann habe ich gedacht, in 20 Jahren hast du dich jetzt dahin entwickelt, dass du jetzt plötzlich so die Hibbelige bist. Das habe ich irgendwie nicht abgenommen. Dass sie tougher, dass sie Ziele hatte und sowas, fand ich richtig gut. Dass sie auch offensichtlich ein gewisses Maß dass sie deutlich mehr Expertise gewonnen hat für dieses Berufsfeld, fand ich auch super, hat mir gut gefallen. Aber ansonsten fand ich sie ein bisschen, ja, so emotional. Sie hat ja auch dann doch häufiger mal geweint und solche Sachen. Und da habe ich mich dann so gefragt.
Hat sie häufiger geweint?
Naja, da ist sie dann so rührselig gewesen, so bei manchen Sachen.
Ich finde, das irgendwie ein bisschen schwierig, dass du jetzt schon zur zweiten Frau sagst, sie wäre zu emotional.
Naja, ich will das gar nicht runtersprechen oder sowas. Aber ich denke mir so, die sind ja auch, haben sich in 20 Jahren ja auch weiterentwickelt. Und ich weiß nicht, ob das dann immer nur so eine Positivität ist, dann immer alle so hyperemotional zu
zeigen. Fand ich gar nicht, dass sie
hyperemotional war. Ja, das war nur so meine Wahrnehmung. Und da habe ich so gedacht, ich habe ja keine Erwartung, wie eine Frau sein soll, um Gottes Willen, das will ich gar nicht damit sagen. Aber ich fand es halt eher, sie wären eher so, ich weiß nicht, komisch dargestellt.
Nee, fand ich nicht. Ich fand das alles schlüssig. Ja, ja. Sie war im Büro sicherlich auch mit ihrer Assistentin manchmal ein bisschen aufgedreht oder so, aber...
Naja, dann tigerte sie vor dem Büro immer hin und her, zum Beispiel von Miranda, und machte dann immer so komische Grimassen. Und da habe ich so gedacht,
das ist doch Quatsch. Ja, das stimmt.
Du hast 20 Jahre Erfahrung, hast einen Preis gewonnen, du hast doch, wie du schon so auch sagst, sie ist doch tough eigentlich. Da geh doch einfach rein und tiger da jetzt nicht so rum und af da so rum. Das fand ich ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Ich glaube, das ist vielleicht aus ihrer Vergangenheit da noch geschuldet. Keine Ahnung. Dass man da doch eher eine Hürde hat, aber... Ich finde, im Großen und Ganzen fand ich ihre Rolle gut.
Super. So. Da gibt's gar nichts zu sagen. Das jammern auf ganz hohem Niveau.
Ja. Ja. Dann noch Miranda.
Miranda.
Ich fange an. War mir überhaupt nicht tough genug. Ich fand die halt so eingebüßt zu Teil 1.
Stimmt.
Also, hat mir gar nicht gefallen. Die war so, zu vielen Dingen hat die nichts gesagt, wo sie hätte was sagen sollen. Sie war, manchmal war sie dann so betont bissig, gerade in den Team-Meetings, die sie hatte.
Ja.
Da war es wieder so, dass sie versucht haben, sie so bissig zu machen. Aber ich fand, das hat sich nicht durchgezogen. Als sie in den Meetings mit diesen Consultants da war, die der Sohn da angeschleppt hatte, da habe ich gedacht, der kann doch nicht einfach nur da sitzen und nichts sagen. Das passt doch gar nicht zu ihr. Sie hat sich da so in Rollen reinleiten lassen. Und zudem fand ich dieses, wir haben eine Cafeteria. Das fand ich so albern, dass sie angeblich nicht gewusst hat, dass es da eine Cafeteria ist.
Mhm.
Also das waren so Sachen, wo ich dachte, ja, ich weiß, was das aussagen soll. Aber sie haben ja nur damit rübergebracht, dass sie zu fein ist, in eine Cafeteria zu gehen.
Mhm.
Aber andererseits ging sie dann dahin und hat dann kein Wort gesagt. Und das hat nicht zu der Miranda Priestley gepasst, die ich kenne. Und für mich war die nicht tough genug. Und sie war für mich noch viel weiter von Anna Wintour entfernt als im ersten Teil. Also,
ja.
nach allem, was ich, wie gesagt, hört gerne die Anna Wintour-Folge, super interessant. Nach all dem, was ich über sie jetzt erfahren habe in der Recherche zu der Folge, nach dem, was ich gelesen habe in dem Buch, hat sie gar nicht mehr dazu gepasst. Und deshalb hat es mein Bild auch total zerstört.
Ich glaube, das war auch das Ziel, das jetzt da zu trennen an dieser Anna Wintour da vorbeizugehen und zu sagen, okay, wir haben das hinter uns gelassen, weil der Gag wahrscheinlich einfach auch raus ist, was das betrifft. Aber es macht natürlich den Charakter, die Charakterentwicklung der Filmrolle schlechter.
Schlechter, total schlecht. Sie war so eine taffe Frau, die wusste, was sie will und das auch gekriegt hat.
Und Expertise hatte.
Ja.
Und die hat sie auch nach außen gezeigt. Ja. Das macht sie nicht mehr.
Ja, genau. Im zweiten Teil war sie mehr so demütig teilweise und so ruhig. Und da habe ich gedacht, das mochte ich nicht.
Und der Witz ist, das wird im Film ja quasi auch noch bestätigt, indem Andrea zu ihr geht und zu ihr auf der Treppe sagt, haben Sie einen Plan? Hast du einen Plan? Wie geht's weiter? Wir brauchen jetzt dich, die das doch steuert. Und sie antwortet nur, das ist nicht ihre Aufgabe.
Ja.
Also der Andrea ihre Aufgabe. Und das wird dort eigentlich nur bestätigt, dass offensichtlich die große Chefin das gar nicht mehr alles so unter Kontrolle hat.
Ja, also ich habe dann tatsächlich in dem Moment habe ich gedacht, sie wird einen Plan haben. Also ich habe gedacht, sie hat ja nur gesagt, sie müssen sich darüber keine Gedanken machen. Und da habe ich gedacht, okay, sie wird einen Plan haben.
Ja,
für mich war das absolut klar. Für mich kam das gar nicht in Betracht, dass sie keinen hatte, aber offenbar hatte sie keinen.
Ja, eben.
Und das fand ich super schwach und das war für mich die größte Enttäuschung.
Ja, kann ich verstehen. Es gab ein paar Szenen, die haben mir da einfach auch gut gefallen. Das war eben zum Beispiel diese Team-Meetings, wo dann so das HR mal bei ihr reingekrätscht hat und gesagt hat, das darf sie nicht mehr sagen und so. Das war so.
Das war ihre Assistentin.
Ja, bis zum gewissen Grad fand ich das ganz witzig. Aber das hat sich dann so immer wiederholt und da war es dann irgendwann auch dann mal durch.
Ja, fand ich auch.
Ich habe dann den Witz verstanden und das war so, ja.
Also Fazit.
Dennoch super Film. Vielen Dank für einen tollen Fashion-Film. Und ich gucke den definitiv auch genauso gern wie den ersten.
Nee, ich nicht.
Doch, ich,
also
ich nee, weiß
das ich nicht. Schon. Also ich werde ihn auf jeden Fall noch ein paar Mal 700 gucken.
700 Mal gucken.
Aber er, also der erste bleibt tief in meinem Herzen und der zweite kommt da nicht ganz ran.
Aber dennoch ist das ein super Film. Sonntagnachmittag, wenn es regnet, das, dann machst du den einfach an und hast dann einfach auch eine gute Zeit mit dem Film.
Ja, vielleicht.
Das macht er doch dann.
Vielleicht.
Doch.
Also wenn der erste eine 12 von 10 war, war das für mich eine 7 von 10.
Ja, jetzt haben wir es aber auch ganz schön weit untertrieben.
Ja, so weit gestern habe ich noch gesagt zwischen 6 und 7, heute bin ich eher bei 7.
Wow.
Wenn ich mich wohlwollend ausdrücke, dann halt 8. Aber höher wird's nicht als 8.
Okay.
Mich hat zum Beispiel auch dieser Sohn-CEO, der hat mich genervt, weil du nicht wusstest, was der eigentlich will. Der hat sich nie positioniert.
Überhaupt nicht.
Für mich war das richtig ein Lalli. Der war so unnötig, der hat mich so genervt.
Das stimmt, der hat mich auch genervt.
Ja.
Der hat mich auch genervt.
Super. Und dieser Freund von Emily, der hat mich auch genervt, also dieser Mäzen-Freund.
Ja.
Aber Lucy Lou fand ich super. Lucy Lou auf
krass,
die 1.
Ja.
Ich liebe Lucy Lou.
Ja.
Lucy Lou ist so toll. Und mich hat das so gefreut. Ich wusste gar nicht, dass sie da mitspielt. Aber als im Vorspann ihr Name stand, dachte ich, oh toll, Lucy Lou spielt mit. Fand ich super.
Okay. Auf jeden Fall wissen wir jetzt auch, dass es in New York Straßenflohmärkte gibt, wo wir für Gürtel $11 Margiela-Jacken kaufen können.
Ja.
Oder dass wir auch bei Kleinanzeigen und bei Vinted nach Fehlern suchen müssen in der Beschreibung, um dann Jean-Paul Gaultier-Teile abzugreifen. Ja, also.
Ja, gut. Als Andy sagte, sie hat für 11 Euro einen Margiela Blazer gekriegt, das war...
Fällt man schon ein bisschen um.
Ja, hab ich gedacht, das ist, kriegst du ja nicht. Oder nur mit viel Glück.
Na, wahrscheinlich nicht in unserer Breiten heran.
Nee. Okay, na dann. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch den Film gerne an. Wenn ihr es schon getan habt, dann schreibt uns mal, wie ihr den Film fandet. Und hört die Anna Wintour-Folge.
Unbedingt. Hört sowieso unsere alten Folgen. Es gibt so viele tolle Fashion-Folgen
von uns. Ich weiß, aber die Anna Wintour-Folge, die ist ja gerade neu.
Klar, die ist auch gerade neu, das stimmt.
Und ich habe da so, so viel Zeit in die Recherche. Ich muss das nochmal sagen.
Das stimmt. Und dennoch freuen wir uns, wenn ihr uns mal bewertet. Das wäre wirklich, wirklich toll.
Lasst uns Liebe da.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.